WDR 2 Sonntagsfragen.
Brausen wie von Sturm, Zungen wie von Feuer, Heiliger Geist, viele Jünger, fremde Sprachen. Das ist Pfingsten in 5 Sekunden. Und irgendwie passt das meiste davon zum heutigen Thema in den Sonntagsfragen und zu Bas Böttcher, denn der ist Poetry Slammer, Bühnendichter, Worteerfinder und Botschafter der deutschen Sprache. Sie waren in diesem Jahr schon auf Tournee mit Ihrem Programm Boombastic Lyrik Wunderland. Worin besteht das Bombastische der Lyrik?
Oh, das Bombastische ist vielleicht, weil das Wort bombastisch schon lautmalerisch ist. Bombastic könnte man auf Englisch sagen. Das sind fast so Explosivlaute und die haben was Rhythmisches und im besten Falle was Mitreißendes. Und die Stücke, die jetzt Nora Gombringer, Dalibor Markovic und ich im Rahmen der Tournee präsentiert haben, waren halt alles Stücke, die einen Rhythmus hatten, die eine treibende Kraft in der Sprache hatten.
Wie klingt das? Wie klingt Bombastic Lyrik?
Wir können ja vielleicht so einen aktuellen Text hören, der ist auch nirgendwo veröffentlicht bisher. Der ist dem Zauber des Augenblicks gewidmet und der handelt von diesem Moment, wo man zuschnappen muss. Ich gebe nur mal einen Ausschnitt davon. Wenn der Apfel hinabfällt und die Birne vom Baume abgenabelt zu Boden durch Zweig und Blatt schnellt, dann schnappt noch in der Luft zu, bevor Dellen durch Aufprall entstehen und Druck stellen. Wo Früchte prächtig prall am Baum prangen, Ast um Ast überlastet, Obst behangen, Vitamin beladen, zieht das Gewicht von Saft und Süße mit Kraft die Ernte herunter. Bis zu dem Punkt da stürzen sich Pfirsiche, sausen die Pflaumen, rauschen die Kirschen, tosen Aprikosen und Renekloden zu Boden. Punkt, 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 Punkt. Also da merkt man vielleicht, dass irgendwie Action in der Sprache ist.
Wo haben Sie die Action gezeigt? Wo sind Sie aufgetreten? In Schulen, Kleinkunstbühnen, Kneipen?
Wir waren ganz im Unterschied zu den normalen Poetry Slam Bühnen eben erstmals auch in Literaturhäusern zu Gast. Und das war eine große Ehre. Das fand halt anlässlich von 20 Jahren deutschsprachiger Slam-Poesie statt. Und wir waren im Literaturhaus Hamburg, im Literaturhaus Zürich, im Literaturhaus Wien, Rostock und Salzburg. Und das setzt sich zum Glück jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte 2015 noch fort.
Wer sitzt so bei Ihnen im Publikum?
Ich habe den Fehler zur Kunstform erhoben. Und da sitzen auch unter anderem Menschen, die sich mit deutscher Sprache beschäftigen und auch professionell und teilweise auch Deutschlehrer. Und ich habe also ein Loblied aufs Fehlermachen geschrieben und ich sage dann halt selber, nenn mich Versager, ich nenne mich Versesager, nenn mich Geisterfahrer, ich nenne mich geistig Erfahrener, nenn mich Spielverderber, ich nenne mich Derbverspielter. Ich fehler mir die Welt schön. Aus Dispo wird Disco. Verlust wird verlustieren, Fiesta wird das Fiasko und so weiter und so fort. Das heißt also, man kann aus Fehlern eigentlich ein relativ kreatives Potenzial schöpfen.
Und darüber reden wir heute in den Sonntagsfragen, denn Bas Böttcher und der Spaß an der Sprache ist heute mein Thema. Herzlich willkommen.
WDR 2.
Der Bremer Bas Böttcher ist erstens eine Alliteration und zweitens ist der Bremer Bas Böttcher der Mann für mundgerechte Sprachportionen. Heißt das, Sie haben ein sorgfältiges Studium der Germanistik absolviert?
Ich habe ein sorgfältiges Selbststudium der deutschen Sprache absolviert und habe auch die Sprache eben durch Werbeslogans genauso gelernt wie eben durch den Lyrikunterricht in der Schule. Oder dadurch, dass wir Shakespeare behandelt haben, habe ich einen außenstehenden Blick auf die eigene Sprache bekommen. Das ist natürlich tatsächlich eher eine Frage der Leidenschaft und ich bin ganz froh, dass mir die Naivität, die ich auch der Sprache gegenüber gerne zeige, dass mir die nicht durch ein Studium genommen wurde.
Sie kriegen seit 20 Jahren Preise für diese Kombination aus Rhythmus und Klang, also für Poetry Slam. Was ist das genau?
Der Poetry Slam lässt sich immer schwer definieren. Es ist eigentlich eine Veranstaltung, die im Zentrum steht, auf der sich Poeten, Geschichtenerzähler, teilweise auch Comedians auf der Bühne treffen und einen Wortewettstreit austragen. Man darf aber den Gewinn dort nicht so hoch hängen. Das ist eigentlich eher ein freundschaftlicher Wettstreit, um an seinen Fähigkeiten zu basteln, um eine Motivation zu haben und um das Publikum zu beteiligen an dieser Bühnenperformance, die da passiert. Wenn man eine Kunstform definieren wollte, dann könnte man sagen, die Slam Poetry, das ist eben eine Facette von vielen, die man auf den Bühnen da hört. Und unter anderem hört man aber auch ganz althergebrachte Genres wie eben die Kurzgeschichte, Comedy, das kleine Schauspiel, das kleine Bühnenstück.
Und die Leute im Publikum befinden darüber, wer jetzt im Wettstreit der Sieger ist, indem sie applaudieren, oder wie geht das?
Genau, der Sieger oder die Siegerin. Es gibt auch Teams, die auf die Bühne gehen. Und seit neuestem messen wir uns auch an verstorbenen Dichtern. Man wundert sich, was auch zum Beispiel jetzt ein Hermann Hesse für Lyrik geschrieben hat. Das könnte Slam Poetry sein. Die Woge wogt, es wallt die Quelle, es wallt die Qualle in der Welle. Wir aber wallen in der Welt, weil uns das Wallen wohlgefällt. Wir tun's nicht, weil wir wallen sollen. Wir tun es, weil wir wallen wollen. Und das ist Hermann Hesse und man hätte dem das eigentlich gar nicht zugetraut. Und ja, da wird, glaube ich, das Klangliche und das Rhythmische und vielleicht auch das Musikalische in der Sprache wieder lebendig.
Ich sehe Ihnen ja jetzt die ganze Zeit in die Augen, während Sie sprechen, und sehe, dass diese Augen mich angucken und keinen Zettel. Das heißt, Sie können das alles auswendig, was Sie da machen. Ist das Training?
Es ist Training, aber auch ja eine Frage der Haltung, also eine Frage der Sprechhaltung. Wenn ich meine Stücke vermitteln möchte, dann versuche ich möglichst wenig Trennung zu meinem Publikum aufzubauen. Und wenn ich am Tisch sitze, dann habe ich ja schon eine physische Trennung. Und wenn ich dann noch mein Buch vorm Gesicht habe, dann habe ich schon eine zweite Barriere. Ein interessanter Hintergrund ist ja auch das Wort auswendig. Das ist ja etymologisch gesehen aus der Haltung, ich wende mich nach außen. Und wenn ich mich an mein Publikum wende, wenn ich mich nach außen wende, dann muss ich auswendig sprechen, weil ich mein Publikum anschauen möchte und dadurch halt ja auch kommuniziere.
Woher kommt das Material?
Ich bin ja ein reisender Dichter und da sammle ich auf meinen Tourneen. Also neulich war so eine verrückte Fehlermeldung auf meinem Telefon, die hieß vorübergehende Netzstörung. Natürlich ist dieses Wort vorübergehend an mir hängen geblieben. Und ich habe es dann statt Netzstörung mit Schönheit also ergänzt und habe dann plötzlich diesen Satz kreiert, vorübergehende Schönheit. Und man merkt ja, das ist zweideutig. Entweder man sitzt da im Café und schaut den vorübergehenden Schönheiten vorbei oder man merkt, die Schönheit geht irgendwann vorüber. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass das eine Parallele ist zur Bühnendichtung, weil auch die Texte, die gehen ja dann vorüber und die sind nur in dem Moment präsent, wo man sie hört. Und es ist in dem Moment ein lyrischer Augenblick, der fällt dann nach der Rezitation wieder in sich zusammen.
WDR 2.
In dem WDR 2 Sonntagsfragen ist heute der Slam-Poet Bas Böttcher mein Gast, weil wir über den Spaß an der Sprache reden, der ja dann besonders groß ist, wenn so neue Wortschöpfungen kreiert werden. Also als die Deutschen Weltmeister wurden, dann nannte sich das Goethe-Institut in Helsinki sofort Götze-Institut. Und kaum waren die Griechen kurz vorm Euro-Austritt, zack, sprachen alle vom Grexit. An welchen neuen Wörtern haben Sie so Spaß?
Grundsätzlich ist ja die Sprache deswegen so unterhaltsam, weil sie ständig wieder neu erfunden werden kann. Und ich mag momentan gerade besonders die Doppelwörter. Wir können ja in der deutschen Sprache wie Legosteine die Wörter versammeln. Und ich habe dann eben einen Text geschrieben, der sich nur den Doppelwörtern widmet. Aus diesem Satzbau-Bausatz können wir ja unendlich schöpfen und wir können Wörter neu komponieren und neue Inhalte damit schaffen. Und wenn wir die umdrehen, dann entstehen teilweise ganz abstruse Konstruktionen. Also, dass man sagt, aus Kissenschlacht wird Schlachtkissen, aus Wissenschaft wird Schaftwissen, aus Zuckerschnecke Schneckenzucker, Knusperecke Eckenknusper, aus Tagtraum wird Traumtag, aus Schlagschaum wird Schaumschlag, aus Kanzlerkaffee Kaffeekranz, Glanzidee, Ideenglanz. Also man setzt die dann um und hat dann eben so absurde Geschichten wie, so wird aus Ober plus Affe, Direktor. Und Katzen werden durch Auge, Reflektor. Ja, und man baut das neu zusammen und entdeckt plötzlich, 1 + 1 ergibt nicht 2, sondern ergibt dann plötzlich eine ganz andere Summe.
Ist Poetry Slam was für sehr junge Köpfe?
Ich bin ja so froh, dass wir eben ganz unterschiedliche Generationen beim Poetry Slam haben. Außerdem geht es eher darum, ja, im Kopf wahrscheinlich nicht unbedingt jung zu bleiben, sondern im Kopf einfach auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Mhm. Und da ist ja auch die Sprache dann hilfreich, weil es gibt immer wieder neue Wörter und neue Experimentierfelder, an denen man sich austoben kann. Selbst die Computersprache, die manche ja auch verteufeln, weil es voller Anglizismen ist, die kann ja auch ad absurdum geführt werden. Wenn ich so Sätze habe wie ich chat im Net, check die Netiquette, hack was aus, brause weiter in die Usenet Newsgroups, cruise durch FAQs von Jesus, Jusos und Usergroups. Das ist natürlich absurd und deswegen nutze ich das gerne.
WDR 2.
Vorübergehende Schönheit heißt das neue Buch vom Bühnendichter und Slam-Poeten Bas Böttcher. Und es ist ja verblüffend, wie emotional Sprache ist. Ich könnte mir zum Beispiel überhaupt keinen schwäbischen Lover vorstellen. Hat Dialektfärbung Einfluss auf unsere Sympathie, wenn nicht gar auch auf unser Liebesleben?
Also ganz sicherlich ist ja Sprache sehr emotional, vor allen Dingen, weil wir sie ja auch in unseren frühen Kindertagen erlernen und wir lernen sie von unserer Mutter oder von unserem Vater und da ist es plötzlich ganz eng verbunden mit einer emotionalen Nestwärme auch. Mir hat allerdings auch mal eine Schweizerin gesagt, sie könnte nie mit einem Hochdeutschen zusammen sein, weil sie dann immer das Gefühl hätte, mit einem Tagesschausprecher im Bett zu liegen. Also das wäre auch eben die umgekehrte Variante, ne? Dass der Dialekt auch Heimat und dieses Wohlbefinden mitvermittelt.
Sie haben ja in Weimar studiert.
An der Bauhaus-Universität in Weimar habe ich Medienentwicklung studiert.
Wie sind Sie da mit dem Thüringischen zurechtgekommen?
In meinem Fall ist es ja so, dass ich meine Mutter sehr früh verloren habe. Und Weimar war für mich dann wie ein neues Zuhause. Meine WG war wie meine Familie. Und plötzlich habe ich auch das Thüringische lieben gelernt. Und selbst den Braunkohlegeruch, den man damals noch in der Luft hatte, den habe ich irgendwie mit Heimat verbunden.
Sie haben mal ein Liebesgedicht für eine Chinesin gemacht, Herr Böttcher, ohne Chinesisch zu können.
Ja, ich arbeite halt beim Schreiben gern mit unterschiedlichen Prioritäten. Manchmal liegt die Priorität auf der Klangebene und manchmal liegt die Priorität auf der inhaltlichen Ebene. Und wenn es ein Klanggedicht ist, dann kann das eben ungefähr so ausarten. Ich wank an deiner Bungalow-Wand lang und sing nen Sting-Song. Klingel Ding-Dong an deinem Eingang. Ich wag einer deinen Gang und senke die Klinke. Es ist zu dumm, ich denke Bingo. Denn komme Langfinger-Dinger drehen war eh noch nie mein Ding. Ich schwing wie King Kong aus dem Bungalow Windfang. Gefangen von deinem Look guck ich unter den Vorhang. Ich schau voll Verlangen dein Tang und, Entschuldigung, Tanga an.
WDR 2.
Der reisende Poetry Slammer Bas Böttcher ist heute mein Gast in den WDR 2 Sonntagsfragen. Kürzlich sind Sie in Bogotá unterwegs gewesen, weil Sie auch Botschafter der deutschen Sprache sind. Was haben Sie dann im Gepäck für die Workshops, die Sie da geben?
Wir sind ja mit einem Projekt unterwegs, das heißt Textbox. Und die Textbox ist eine schalldichte Kabine, wo Dichter hinter Plexiglas lesen und die Zuhörer können per Kopfhörer lauschen. Die Dichter haben auch Monitore im Hintergrund, auf denen die Untertitel in der jeweiligen Landessprache laufen. Und im besten Fall ist dann immer eine Menschentraube um diese Textbox herum. Und wir können dann eben den Originalklang der Sprache vermitteln, die Rhythmik. Teilweise arbeiten wir dann auch mit Musik im Hintergrund, um die Sprachbarriere zu durchbrechen. Und dann gibt es noch einen Kollegen, der dabei ist, der heißt Dalibor Markovic. Der verwandelt Sprache dann plötzlich auch in reinen Klang. Also aus so einem reinen Satz wie putze die Katze wird dann putze die Katze, putze die Katze. Und plötzlich kann man zwischen Klang und Sprache eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Ja, und in Lateinamerika sprechen die Zuhörer ja sehr auf Rhythmus an, ja, und auch sehr auf die neuen Technologien. Und da ist die Textbox eben in dieser Anmutung einer DJ-Kabine natürlich auch ein Publikumsmagnet. Und gerade die jüngeren Generationen wollen natürlich wissen, was da passiert. Und oft haben wir dann Zuhörergruppen teilweise 20 Minuten da sitzen und die sind dann wie absorbiert in eine andere poetische Welt. Dann lauschen die, haben die Untertitel und dann wollen sie nachher mit uns noch Selfies machen.
Inzwischen gehören Ihre Gedichte zum Schulstoff. Also die werden in Klausuren interpretiert. Wie finden Sie das?
Da bin ich manchmal in einer Zwickmühle. Wenn Lehrer meine Stücke verwenden, da freue ich mich sehr. Und die sind dann ja auch sehr progressiv, weil es tatsächlich zu meinen Texten noch wenig Sekundärmaterial gibt. Und manchmal kriege ich dann auch E-Mails von Schülern oder Schülerinnen, die sich schlecht behandelt gefühlt haben, weil sie eben dachten, das hat er doch ganz anders gemeint. Und dann wollen die halt meine persönliche Meinung dazu haben. Man ist dann in der Zickmühle.
Ja, ich frage mich immer, ist es nicht gerade das, was dann eben nicht mehr so viel Spaß macht, wenn man einen Text in seine Bestandteile zerlegt? Oder gehört das dazu, um das Handwerk zu verstehen?
Es ist tatsächlich so, dass die Lyrik mir damals in der Schule sehr geholfen hat, meine Sicht auf Dinge neu zu justieren. Manchmal ist es ja verrückt, wie Metrik zum Beispiel auch manipuliert. Ich mache mal gerne den vollkommen absurden Vergleich und der auch eigentlich sehr radikal ist, wenn ich sage einerseits, Haribo macht Kinder froh, das ist ja ein Trocheus. Und da, und da, und da, da. Das gleiche, im Trocheus haben wir mit den gleichen Silben, der gleichen Rhythmik wie Hishi it, das es muss mit. Und dann plötzlich haben wir aber auch, wollt ihr den totalen Krieg? Und das ist alles die gleiche Metrik und alles die gleiche Art der Manipulation, um die Ideen plötzlich zu vermitteln, mit denen man vielleicht eigentlich gar nicht übereinstimmt, aber die plötzlich eingängig zu machen, sloganhaft zu machen und eben damit sich selber absichtlich zu manipulieren oder unabsichtlich manipuliert zu werden.
WDR 2
WDR 2 mit dem Bremer Bühnendichter Bas Böttcher über den Spaß an der Sprache und über seine ehemalige oder immer noch amtierende, weiß ich nicht, Band Zentrifugal. Was für Texte haben Sie da gesungen?
Das war zum Glück nicht gesungen, weil ich nicht mein Publikum hätte vergraulen wollen. Ich habe rezitiert und das waren genau damals Projekte, wie man heute vielleicht im Rap hat, wo ein DJ mit einem Textdichter zusammenarbeitet. Aber wir waren immer so ein bisschen die Musterschüler unter den Rappern und haben absichtlich auch immer dieses Image forciert und haben dann uns immer so mit Seitenscheitel und gebügelten Hemden und so präsentiert auf den Bildern. Genau, das war dann so der Klassenstreber der Rap-Schule. Diese Band Zentrifugal war dann zwischenzeitlich auch bei einem großen Label und ich bin froh, dass ich durch diese Schule durchgegangen bin. Sprache und Rhythmus. Man lernt eben mit der Sprache nicht nur lyrisch, metrisch umzugehen, sondern eben auch musikalisch, rhythmisch umzugehen. Das heißt, ich arbeite mit der Sprache fast wie ein Musikinstrument. Ich benutze Synkopen, ich benutze Triolen, ich benutze einen Auftakt. Und wenn man das dann in Sprache verwandelt, dann klingt zum Beispiel die Synkope so. Wir sind versackt auf einer Party bei meinem Gig. Und das heißt immer, die Eins ist verzögert. Oder eine Triole. Ich schlender gen Gang am Geländer entlang. Ja, das kann man alles variieren. Wenn ich einen Auftakt habe, dann ist der so, alle Gedanken kreisen meistens um das süße Leben rum. Alte Gedanken, das ist dann der Auftakt. Und so benutze ich die Sprache eigentlich wie ein Musikinstrument und ich glaube, das vermittelt sich unterschwellig.
Sie dozieren in Leipzig an der Uni mit knallvollen Seminaren wahrscheinlich, oder?
Ja, ich hatte eine Gastprofessur am Deutschen Literaturinstitut und das ist der Universität Leipzig angegliedert. Und tatsächlich war da ein großes Interesse, aber eben auch, weil ich schon da eine Ausnahmefigur dann war. Ich war immer der, der die Sprache als was Klangliches betrachtet hat und etwas, was gehört werden muss und gesprochen werden sollte, während man eben am Deutschen Literaturinstitut auch gerne der geschriebenen Literatur verschrieben ist.
Ich stelle mir das richtig klasse vor, bei Ihnen im Seminar zu sitzen oder im Hörsaal, weil das so einen Spaß macht, also weil da eben so viel Rhythmus und Klang und so dabei ist. Wie nehmen Sie da Prüfungen ab?
Das ist ganz, ganz schwer, natürlich die einzelnen Dichterinnen und Dichter da zu fordern. Aber das Schöne ist, es gibt ja auch Vorbilder, auch die viele Slam-Poeten haben. Und die sind ja in der deutschen Lyrikgeschichte zum Beispiel der Ernst Jandl oder, wenn man weiter zurückdenkt, Hugo Ball. Oder selbst wenn man Peter Handkes Publikumsbeschimpfung anschaut, ist das auch ein Vorbild für heutige Slam-Poeten. Und da hat es mir selber sehr geholfen, durch diese Gastprofessur am Deutschen Literaturinstitut diese Hintergründe weiter zu erforschen und das mit den Studenten zusammen zu machen. Das ist also eigentlich eher ein gemeinsames Forschen als ein sich gegenseitiges Abprüfen.
WDR 2.
In den WDR 2 Sonntagsfragen ist heute Bas Böttcher mein Gast, Autor der Poetry Slam Fibel, die aus Anlass von 20 Jahren Poetry Slam in Deutschland ihr aktuelles Werk ist. Stammt daraus auch der Schlussakkord, den wir jetzt hier einläuten, Macht der Sprache?
Tatsächlich widmet sich die Poetry Slam Fibel der Sprache in all ihren Facetten. Wir haben also ein Kapitel zum Sprachverfall. Wir haben ein Kapitel zur Sprache als Werkzeug. Einerseits die Sprache als Waffe auch oder die Antikommunikation, wo eigentlich Sprache nur noch leere Worthülse ist. Und das eben auf ganz unterhaltsame Weise. Das Buch heißt die Poetry Slam Fibel und es gibt dort eben auch Hörbeispiele, die sind dann eben als QR-Code zum Einscannen oder auch im Internet abrufbar, dass man die Stücke, die dann abgedruckt sind, auch hören kann, weil immer die akustische Ebene mitschwingen muss. Und tatsächlich ist es ja so, dass man nur an kleinen Stellschrauben in der Sprache drehen muss und plötzlich entsteht ein ganz neuer Sinn. Und vielleicht ist das folgende Stück jetzt ein gutes Beispiel dafür. Da vertausche ich nur die Artikel und es wird ein neuer Sinn hergestellt. Und es geht so. Denn lerne ich eine Sprache neu kennen, dann lehrt mich die Sprache, mich neu zu kennen. Das macht die Sprache. Die macht der Sprache. Und glaube ich beherrsche meine Sprache, beherrscht womöglich meine Sprache mich. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und denke ich spiele mit meiner Sprache, dann spielt noch viel mehr meine Sprache mit mir. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache und erweitere ich meine sprachlichen Möglichkeiten. Dann erweitert die Sprache meine Möglichkeiten. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und wenn ich sie verkommen lasse, dann lässt sie mich verkommen. Das macht die auch, die Macht der Sprache. Und liebe ich meine Sprache, dann liebt ganz sicherlich die Sprache mich. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und wenn ich denke, ich stehe jetzt hier am Mikrofon von WDR 2 und spreche zu den Hörern hier über die Sprache, dann spricht die Sprache eigentlich viel mehr noch über mich. Das macht die Sprache. Ich kenne die doch.
Was wird schon? Gisela Steinauer hat sich sehr gefreut über ihren Besuch. Vielen Dank dafür. Ich freue mich jetzt schon auf den Podcast der Sonntagsfragen. Und natürlich stellen wir alle Angaben zur Poetry Slam Fibel und zur vorübergehenden Schönheit bei uns ins Netz auf wdr2.de.
Ich danke herzlich für die Einladung.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.